Ja, oh. Schön wieder hier zu sein. Daniel und ich, wir machen ja immer wieder Kanzeltausch. Er kommt zu uns nach Kloster Reichenbach im Landkreis Freudenstadt und ich komme hierher. Genau, wir kennen uns aus der Bibelschule. Mein Name ist Alexander Walz. Und wie gesagt, bin ich Pastor im Christuszentrum in Kloster Reichenbach, also in Bayersbronn im Landkreis Freudenstadt. Und schön, dass es diesen Austausch gibt. Ich habe auch gehört, der Bernd Gann, also einer aus unserer Gemeinde, ein Ältester, war ja auch schon mal hier und war auch mit ein paar auf der Straße, soweit ich weiß. Schön, dass es diesen Austausch gibt. Wir haben bestimmt auch immer im Sommer nochmal was, wo vielleicht ein paar Leute uns helfen könnten in der Gemeinde, auch vielleicht ein bisschen rauszugehen auf die Straße. Genau, aber schön, dass es diese Zusammenarbeit einfach gibt. Und danke, dass ich jetzt einfach predigen darf. Und ich möchte zu Anfang uns so ein Bild zeigen. Man sieht da einen Pfeil, der brennt. Genau. Also ein Pfeil gibt es ja heute, oder haben wir wahrscheinlich nie wirklich einen gesehen, wo schon mal so richtig eingesetzt wurde. Das ist ja eher so eine Waffe aus dem Mittelalter oder ja heute nicht mehr so wirklich in Benutzung. Und dieser Pfeil brennt. Und ja, wir speichern uns einfach dieses Bild und ich komme nachher nochmal drauf, was es mit diesem Pfeil einfach auf sich hat. Heute mein Bibelvers, mit dem ich starten möchte, steht in Sprüche 4, Vers 23. Und ich denke, manche kennen diesen Bibelvers und ich möchte ihn nochmal heute uns ganz neu ans Herz legen. Dort steht in Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich weiß nicht, was ihr denkt, wenn ihr diesen Bibelvers hört. Vielleicht habe ich gedacht, wäre das auch ein guter Titel für einen Liebesfilm. Mehr als alles behüte dein Herz. Vielleicht so ein Hollywood-Streifen, den man so kennt. Am Anfang lernen sie sich kennen, in der Mitte ist irgendwie fast immer Drama in einem Liebesfilm, gell? Und am Schluss dann schönes Happy End. Und ich habe gedacht, ja, man könnte diesen Titel mehr als alles andere bewahre dein Herz auch für so einen Liebesfilm benutzen. Aber ich denke, es geht nicht um einen romantischen Liebesfilm in diesem Bibelvers, sondern einfach um unser alltägliches Leben. Um unser gesamtes Leben, um Herausforderungen in unserem Leben, wo wir Tag für Tag stehen und wo wir in dieser Gefahr stehen, unser Herz, dass das angegriffen wird und unsere Aufgabe, einfach auch unser Herz zu bewahren, unser Herz zu beschützen. Doch vor was sollen wir unser Herz eigentlich beschützen? Ich möchte es anhand von Saul und David erklären. David wurde ja als junger Mann von den Schafen wegberufen. So als Teenager in 1. Samuel 16 wird er von Samuel zum König gesalbt. Und David wurde nicht sofort König. Wir erinnern uns vielleicht, dass er erst so circa mit 30 Jahren wahrscheinlich, rechnet man, erst König wurde und als Teenager dann bei den Herden war, also wahrscheinlich musste er 10, 15 Jahre warten, bis er dann endlich König wurde. Er wurde gesalbt, aber wurde nicht sofort König, sondern musste wahrscheinlich 10, 15 Jahre warten. Und in der Zwischenzeit, wir lesen davon, dass David immer beliebter wird beim Volk, aber dass es trotzdem diesen König noch gibt, Saul. Und dass Saul immer neidischer wird mit der Zeit. Und Saul versucht, ihn mit allen Mitteln immer verbitterter zu töten. Wir lesen von verschiedenen Begebenheiten, wo Saul immer hartnäckiger wird und hartherziger, weil er einfach diesen Kontrahenten David hat und ihn beseitigen möchte. Wir lesen den Höhepunkt dieser Auseinandersetzung in 1. Samuel 24. Als er an den Schafhürden vorbeikam, ging er in die nahegelegene Höhle, also Saul, um seine Notdurft zu verrichten. Hinten in dieser Höhle saß David mit seinen Männern und die flüsterten ihm zu, heute ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat, ich gebe deinen Feind in deine Hand. Du kannst mit ihm machen, was du willst. David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Gewand ab. Hinterher schlug ihm aber doch das Gewissen, weil er das gewagt hatte. Er sagte zu seinen Leuten: Der Herr bewahre mich davor, dass ich Hand an meinen Gebieter lege, einen gesalbten König des Herrn, denn das ist und bleibt er. Was war der große Unterschied zwischen Saul und David? David verschonte Saul, obwohl es für ihn ein leichtes gewesen wäre, Saul dort hier in dieser Höhle zu töten, ihn ein für alle Mal loszuwerden, nicht die ganze Zeit vor ihm zu fliehen. Er war ja die ganze Zeit auf der Flucht oder musste sich in Acht nehmen vor Sauls Männern. Und dort in der Höhle flüsterten sogar seine Männer ihm zu: Das ist jetzt deine Gelegenheit, beseitige ihn doch. Und ich habe mir gedacht, was hätte ich gemacht in dieser Situation? Ich hätte bestimmt auch gedacht, dass Gott es doch irgendwie so geführt hat. Es ist ja ziemlich unrealistisch, dass Saul dort in die gleiche Höhle kommt wie David und seine Männer. Ein verrückter Zufall. Aber doch ist es so passiert und man würde vielleicht wirklich denken, ha, Gott hat es so geführt, dass da Saul in der gleichen Höhle ist. Aber David lässt sich davon nicht beirren. Er weiß von diesem biblischen Prinzip einfach, dass der Gesegnete des Herrn, dass man den nicht antasten soll, sondern er hielt sich im Zaum und wusste, dass es ihm nicht zusteht, sondern er vertraute einfach auf Gott, dass er es gut führen wird. Er hatte diese Verheißung, König zu werden, er wurde ja gesalbt von Samuel, aber er wusste, wenn es Zeit dauert, es ist nicht an mir, das zu verkürzen, und hat es nicht gewagt. Also wenn wir das lesen, dann wissen wir, das sind die starken Stunden von David, die ihn auch einfach als gottesfürchtigen Mann ausgezeichnet haben. Dass er Gott vertraut hat in seinen Lebensbereichen und dass er sich vor allem nicht einfach nach Macht irgendwie ausgestreckt hat, nicht von sich selbst aus. Und wie hat Saul auf der anderen Seite gehandelt? Selbst als David dann später Saul erzählt hat, dass er die Chance gehabt hat, er zeigt ihm ja dieses Stück Gewand, dass er diese Chance gehabt hat, ihn in der Höhle leicht umzubringen, wurde Saul trotzdem mit der Zeit immer zorniger und zorniger über David. So stark, dass dieser Zorn irgendwann das Ende von Saul bedeutete. Denn Gott hat den Segen Saul entzogen und hat ihn am Schluss dann im Kampf umkommen lassen. Jetzt die Frage: Wie konnte das alles so weit kommen? Warum gab es diese Auseinandersetzung von diesen zwei, vor allem eben von Saul aus? Wir lesen es in 1. Samuel 18, was dieser Auslöser dafür war. Und es geschah, als sie heimkamen, als David vom Sieg über den Philister zurückkehrte, zogen die Frauen aus allen Städten Israels zu Gesang und Reigen dem König Saul entgegen mit Tamburinen, mit Jubel und mit Triangeln. Und die Frauen tanzten, sangen und riefen: Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr. Und diese Sache war in seinen Augen böse. Und er sagte: Sie haben David Zehntausende gegeben und mir haben sie nur die Tausende gegeben. Es fehlt ihm nur noch das Königtum. Und Saul sah neidisch auf David von jenem Tag an und hinfort. Alles hat mit so einem kleinen Stich ins Herz begonnen. Wir lesen davon, dass Saul schlicht und ergreifend gekränkt war. Das Volk jubelte David zu und das verletzte Saul. Er hat einen Stich ins Herz bekommen. Er wurde neidisch. Und diese kleine Pflänzchen des Neides, wo wir hier das so lesen, was klein angefangen hat, diese schlechten Gedanken von Saul, die wurden über die Zeit hin immer größer und größer, obwohl David ihm ja nie was angetan hat. Dieser Neid führte zum totalen Untergang von Saul, weil er nicht diesem Neid, seinem Herzen Einhalt gebietet hat, sondern weil er es einfach laufen lassen hat. Und hier sehen wir ein geistliches Prinzip aus dem Neuen Testament, Jakobus 1, ab 14. Ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Das ist ein geistliches Prinzip und ich sehe es ganz oft im Leben von Menschen, auch in meinem Leben, auch im Leben von Menschen um mich herum, dass es die eigenen Begierden sind, der eigene Egoismus, das eigene, was einen reizt und lockt, weg von Gott. Und wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Wenn die Sünde dann vollendet ist, gebiert sie den Tod. Also Saul nährt und pflegt seinen Hass. Er lässt es zu, er lässt diesen Neid zu. Er begießt dieses Pflänzchen sogar des Neides immer mehr über die Zeit. Und am Ende wird diese kleine Sache, dieser kleine Stich ins Herz, wo die Leute David zujubeln, wird ihm zum Verhängnis. Und ja, am Schluss stirbt Saul an dieser ganzen Trage, an diesem geistlichen Prinzip. Wie können wir also diesen Unterschied von David und Saul in einem Satz zusammenfassen? Ich habe es mal so überschrieben oder so benannt, nämlich, dass David keine Feinde hatte. Und das ist auch etwas, was ich uns heute mitgeben möchte. Du hast keine Feinde, also so wie David. David hatte keine Feinde, behaupte ich heute mal. Und vielleicht fragst du dich, ja, wie meinst du das? David hatte keine Feinde. Saul war doch sein Feind. Der hat doch David die ganze Zeit verfolgt und ihm die ganze Zeit nach dem Leben getrachtet. Aber ich glaube, von Davids Perspektive war Saul einfach nicht sein Feind. Für Saul war klar, David ist mein Feind, er macht mir mein Königreich strittig, ich muss gegen ihn kämpfen, ich muss das verhindern, dass er König wird, sonst nimmt er mir dieses Königreich weg. Aber David sah Saul gar nicht als Feind an, sondern er überließ den ganzen Kampf einfach Gott selbst. Er ließ auch keinen Neid und keine Wut aufkommen. Er war nicht ungeduldig, hat sich nicht in diesen 10, 15 Jahren gefragt, ja, wann ist es endlich soweit? Wann werde ich denn König? Denn ich wurde doch auch gesalbt als König. Ihn hat es alles kalt gelassen, weil ich glaube, er hat ganz tief gewusst, er hat keine Feinde. David hätte diesen Kampf eingehen können. Er hätte auch schneller König werden können, aber er hat es nicht gemacht, weil David aus seiner Sicht keine Feinde hatte, weil Saul nicht sein Feind war. Und hierin steckt meiner Meinung nach ein tiefes geistiges Prinzip auch für uns Christen, für unser tägliches Leben. Einfach auch dadurch, weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Diese Zusage, du hast keine Feinde. In der Bibel steht, dass wir einen geistlichen Feind haben, den Satan, den Widersacher und finstere Mächte. Aber was ich meine ist, dass wir keine menschlichen Feinde haben durch Jesus. Vielleicht gibt es andere, die dich überhaupt nicht einordnen können. Oder es gibt ja immer wieder Antipathie zwischen Menschen, wo zum Beispiel Leute ja ganz einfach mich nicht leiden können, warum auch immer. Das sind einfach solche zwischenmenschlichen Dinge. Und so ist es zwischen Menschen immer so, dass man vielleicht immer irgendwelche Spannungen hat. Man kann irgendjemand irgendwie nicht so leiden. Warum, weiß man vielleicht selber nicht genau. Und vielleicht können dich manche Menschen nicht leiden. Vielleicht haben manche Leute dich sogar auf dem Kieker. Und vielleicht zeigen sie es dir sogar, dass sie es dir zeigen, auf der Arbeitsstelle vielleicht oder dein Vorgesetzter. Vielleicht sogar, dass Menschen dich unterdrücken, gerade auf der Arbeitsstelle, es einfach zeigen, dass sie eine Ablehnung irgendwie gegen dich haben. Vielleicht bist du in den Augen deines Arbeitskollegen ein Feind, weil zwischen der Karriereleiter und ihm irgendwie du stehst und für ihn in seinen Augen bist du vielleicht sein Feind. Und die Herausforderung in diesem allem ist einfach, diese Anfeindungen, diesen Hass oder auch Ablehnung einfach nicht zu erwidern. Denn uns wurde vergeben durch Jesus und wir dürfen auch anderen diese Vergebung weitergeben. Und vielleicht hilft es uns immer wieder, die Hand aufs Herz zu legen, einfach sich selbst zuzusprechen, wenn einem auch mal wieder vielleicht irgendwelche Menschen krumm kommen oder wenn irgendwas passiert oder wenn irgendwelche Spannungen da sind, einfach zu sich selbst zu sagen, in Jesus habe ich keine Feinde. Und vielleicht denkst du gerade auch an einen Menschen oder Menschen, die dich angefeindet haben in deinem Leben. Und die Frage, kannst du von Herzen sagen, obwohl diese Menschen mir nicht das Beste wollen, obwohl sie mir vielleicht manchmal sogar was Schlechtes wollten, sind sie doch nicht meine Feinde, weil ich die Vergebung in Jesus habe. Die größten Schmerzen im Leben von Menschen sind meistens Verletzungen von anderen. Menschen fügen uns die größten Wunden zu. Sie können unglaublich grausam und böse sein. Da muss man nicht weit ausholen. Jeder hat Verletzungen in seinem Leben schon erlebt von anderen Menschen. Menschen versuchen uns auch mit ihren Pfeilen ins Herz zu treffen. Irgendwie irgendwelche Anfeindungen und auf einmal schießt jemand einen Pfeil ab und er geht mitten ins Herz. Irgendeine doofe Bemerkung oder irgendeine Auseinandersetzung und auf einmal steckt da so eine Wunde in uns drin. Vielleicht auch innerhalb von der Familie, vielleicht auch in der Großfamilie, bei Tanten und Onkels, dass Anfeindungen passieren. Vielleicht dieses Thema Erbe, wenn es ums Thema Erbe geht, dass es da Unterschiede gibt, dass es da irgendwann vielleicht auch Streitereien gibt, Streitigkeiten und dass dort wirklich Pfeile abgeschossen werden. Und warum ist es so wichtig, dass wir unser Herz bewahren? Ich habe es ja an Saul und David schon erklärt. Das Herz ist das Zentrum des ganzen Menschen. Das ist unser Innerstes. Und wenn das Herz getroffen wird, so ist es einfach organisch oder einfach unser Körper kann ohne unser Herz nicht leben. Und wenn das Herz getroffen ist, dann fällt der ganze Mensch. Und nun sind wir wieder bei diesen Pfeilen. Wenn unser Herz von einem Pfeil getroffen wird, dann hat es Auswirkungen auf unser ganzes Leben. Und deshalb mein zweiter Gedanke, schütze dich vor den Brandpfeilen. In Epheser 6, Vers 12, da lesen wir von der Waffenrüstung. Und da steht, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern gegen finstere Mächte. Und eigentlich sollte uns das gar nicht wundern, wenn andere Menschen uns anfeinden. Vielleicht ein Arbeitskollege, der Jesus nicht kennt, auf einmal uns das Messer in den Rücken rammt, also nicht buchstäblich, aber einfach, weil jahrelang es rausgekommen ist, auf einmal geht es um einen Bonus oder um die Beförderung und wir werden gnadenlos enttäuscht, wo wir gedacht haben, ja, der Arbeitskollege, das ist doch eigentlich unser Freund und auf einmal ist diese Freundschaft nichts mehr wert, weil derjenige einfach nur nach vorne schaut. Und je länger wir unterwegs sind, desto mehr tun auch uns diese Pfeile weh, wenn wir verletzt werden. Und desto mehr wollen wir natürlich auch wieder anderen Menschen das zurückzahlen, wie wir getroffen wurden. Und deshalb meine Frage an dich, wo fütterst du dein Herz mit Gedanken, zum Beispiel mit irgendwas wie mein Nachbar oder meine Onkel, meine Tante, die haben mich so schlecht behandelt, mit dem rede ich kein Wort mehr. Wie viele Familien schweigen oder haben keinen Kontakt mehr, auch vielleicht zur Großfamilie, weil irgendwas passiert ist. Wo hast du kleine Stiche oder neidische Kleinigkeiten, die klein angefangen haben, groß werden lassen, sodass es immer größer wurde, wo man irgendwann gar nicht mehr miteinander geredet hat, wo wirklich Hass und Trennung im Leben ist. Wo redet man nicht mehr miteinander, weil der Pfeil so tief in unserem Herzen steckt? Und wir lesen in Epheser 6, Vers 16, bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Da geht es um die Pfeile der finsteren Mächte. Und ich glaube, dass finstere Mächte real sind, dass einfach wir auch angefeindet sind in dieser Welt. Und die Frage ist nicht, ob wir mit feurigen Pfeilen angegriffen werden, sondern nur wann. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir mit ihm leben, dann stehen wir in so einem geistlichen Kampf. In der geistlichen Welt, aber auch, das hat ja Auswirkungen auf unser praktisches Leben, auf unseren Alltag. Und hier sehen wir durch den Glauben an Jesus, dass wir diese Brandpfeile auslöschen können. Und mit was können wir es auslöschen oder abhalten? Mit dem Schild des Glaubens. Wenn wir wirklich an Jesus dranbleiben, wenn wir sagen, Jesus, du siehst, was passiert. Du siehst, dass ich verletzt werde. Du siehst, wie mich derjenige behandelt. Und es ihm einfach ablegen. Und vielleicht sitzt so richtig tief so ein Pfeil, dann ist die einzige Möglichkeit, diesen Pfeil einfach am Kreuz abzulegen. Zu sagen, Jesus, du hast für alles bezahlt und du weißt, wie weh mir das tut, was derjenige getan hat, aber ich möchte es bei dir ablegen, weil auch du mir vergeben hast. Und wenn die Wunde immer wieder wehtut, dann ist es auch nicht etwas, was von heute auf morgen erledigt ist. Wenn es wirklich was Größeres ist, dann kann es sein, dass es sich lange Zeit durchzieht, dass wir immer wieder vielleicht auch einen Groll spüren gegen jemand, der uns ungerecht behandelt hat. Dann ist unsere Aufgabe, das auch immer wieder bei Jesus abzulegen. Es ist manchmal vielleicht mit einem Mal getan, wenn wir es ganz ernst machen, Dinge bei Jesus ablegen, aber vielleicht müssen wir es immer wieder machen, weil wenn es wirklich uns wehgetan hat, solche Situationen, dann stecken die Pfeile ziemlich tief und es ist schwierig, ja, immer wieder damit umzugehen. Und es tut immer wieder gut, das bei Jesus abzulegen. Das alles bedeutet nicht, dass wir nur alles zurückstecken sollen, dass wir auch nicht auf Ungerechtigkeit antworten sollen von anderen Menschen. Auch Jesus hat dem Diener des Hohen Rats am Ende kurz vor der Kreuzigung gesagt, warum schlägst du mich? Er hat nicht alles nur über sich ergehen lassen. Er hat auch Kontra gegeben, aber er hat es nicht, hat diese Anfeindungen nicht wieder gegen andere benutzt. Das ist der große Unterschied. Man darf natürlich auch sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Warum tust du das mir an und so weiter? Das möchte ich gar nicht sagen, damit dass wir alles nur schlucken müssen, sondern eher dieses Zurückschlagende. Mit Jesus zu leben bedeutet im Glauben und durch das Blut von Jesus, weil er für uns gestorben ist, mit allen Menschen trotzdem in Frieden leben zu können. Und so steht es auch in Römer 12, Vers 18. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Und mir fällt an diesem Bibelvers auf, dass hier steht, so viel an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Hier könnte vielleicht auch stehen, damit Menschen zum Glauben kommen und euren Glauben sehen, deshalb habt mit allen Menschen Frieden. Damit man vorbildlich lebt, deshalb sollt ihr mit allen Menschen in Frieden leben. Aber hier geht es nicht um andere Menschen, hier geht es um einen selbst. Hier geht es um dich und mich. Einfach weil uns Konflikte, weil uns Auseinandersetzungen mit anderen Menschen den Frieden rauben. Aber wie oft machen wir genau das Gegenteil? Anstatt dass wir die Pfeile ans Kreuz legen, ist es ja auch oft so, dass wir vielleicht sogar diese Pfeile, wie soll ich sagen, so nähren und pflegen. Wir fangen an, vielleicht sogar diesen Pfeil anderen Leuten zu zeigen, zu sagen, guck mal, der hat mich so schlecht behandelt und der ist sowieso so doof oder keine Ahnung, was uns einfällt. Aber ihr kennt es selber, dass man diese Pfeile mit anderen teilt und dass diese Verletzungen dann Auswirkungen haben auf andere, dass sich Menschen zusammentun und dass sich zum Beispiel zwei Geschwister in der Familie sich auf einmal gegen den dritten Bruder oder Schwester gemeinsam stellen, weil sie vielleicht verletzt wurden. Der wurde schon immer von Mama und Papa bevorzugt. Und jetzt, wenn die Eltern älter werden, dann wird es noch viel schlimmer. Der wird die ganze Zeit bevorzugt und man wurde selbst vielleicht irgendwie verletzt und schließt sich zusammen dann gegen den dritten Bruder oder die dritte Schwester. Dem geht es doch finanziell viel besser als uns. Warum bekommt er überhaupt was vom Erbe ab? So beginnen manchmal vielleicht tiefe Familienstreitigkeiten. Und es ist genau das Gleiche auch in Gemeinden. Wir Christen können ganz schön fies und mit übelsten Bandagen kämpfen. Ich habe in letzter Zeit so viele auch Geschichten von Gemeinden gehört. Eine Gemeinde in unserem Verband, wo ich Pastoren kenne und wo ich wirklich denke, wie kann so Anfeindungen oder wie kann sowas auch in christlichen Kreisen passieren? Wie kann Gemeinde so miteinander umgehen? Und das alles hat oft mit kleinen Pfeilen angefangen, kleine Unvergebenheiten hier und dort, die man mit anderen teilt, wo man andere mit ins Boot nimmt, wo man anderen die Pfeile zeigt, diese Verletzungen und sagt, guck mal, wie ich verletzt wurde, komm, lass uns gegen den jetzt auch mal wirklich was unternehmen. Und auf einmal ist ein riesen Waldbrand da. Und ich denke, wir alle stecken in der Gefahr, uns anstecken zu lassen. Wie so ein Brandpfeil, der einfach Auswirkungen hat auf andere noch, indem wir diese Verletzung mit anderen verbreiten und das noch immer größer wird. In Hebräer 12, Vers 15 steht es nochmal, jagt dem Frieden mit allen nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Und achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leidet, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprost und euch zur Last wird und durch sie viele verunreinigt werden. Also so eine Wurzel der Bitterkeit, Verbitterung, wie das Beispiel von Saul, kann eine Last werden und kann so viel Auswirkungen haben, dass durch diese Verbitterung viele verunreinigt werden, steht hier in diesem Bibelvers. Und auch hier ist der Friede im Fokus, Frieden zu halten, Bitterkeit, Verletzungen, Unvergebenheiten einfach bei Jesus abzulegen. Weil wir wissen, Jesus hat auch für uns bezahlt. Und er hat für uns alles gegeben. Er ist für uns ans Kreuz gegangen. Er hat unsere Schuld, unsere Fehler auf sich genommen. Mehr als alles andere, bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und zum Schluss möchte ich uns einfach nochmal ermutigen, dass wir geistlich gesehen keine menschlichen Feinde haben. Wir haben Frieden mit Jesus und wir dürfen dadurch auch Frieden mit anderen Menschen haben. Auch wenn uns Menschen anfeinden, auch wenn uns Menschen Böses möchten, wir müssen das nicht erwidern. Wir können sie trotzdem mit Augen der Liebe betrachten. Wir können trotzdem Nächstenliebe üben, das versuchen. Gerade dann, wenn uns Menschen anfeinden, Liebe zu üben. Das ist bestimmt nicht leicht, auch auf der Arbeitsstelle oder wo wir auch immer im Alltag sind. Es ist bestimmt nicht leicht, so zu leben, aber ich glaube, das hat so eine Power, sich da wirklich zu Jesus zu stellen und dass die Menschen auch merken, ja, bei uns ist was anderes. Wir machen bei diesem Schneeballsystem nicht mit. Wir rächen uns nicht, sondern wir lassen Raum dem Zorn Gottes. Denn Jesus hat für uns bezahlt. Er hat unsere Schuld vergeben und er hat auch auf der anderen Seite unsere Pfeile, die wir schon abgeschossen haben, uns vergeben. Wie oft hatten wir vielleicht auch diesen inneren Wunsch, so richtig mal ins Herz zu zielen bei jemand anderes, wo es ganz besonders weh tut. Und oft merken wir das mit unseren Worten. Wir überlegen, kurz bevor wir irgendwas aussprechen, was Schlimmes, das ist ja oft so, man weiß ganz genau, wenn ich das jetzt sage, dann trifft es mitten ins Herz. Und all das hat uns ja Jesus schon vergeben. Und deshalb möchte ich uns ans Herz legen, dass wir diese Kraft haben, diesen Mut haben, unsere Pfeile bei Jesus abzulegen, unsere Verletzungen bei Gott abzulegen. Und noch eine Ermutigung in Jakobus 5, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, in Jakobus 5, Vers 16 steht, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr gesund werdet. Auch das kann eine Form sein, nicht nur alles alleine bei Gott, bei Jesus abzulegen, sondern mit anderen darüber zu sprechen. Vielleicht im Hauskreis oder vielleicht mit Ältesten, mit Gemeindeleitung darüber zu sprechen, was einen bewegt, wo wir vielleicht so eine Wurzel der Bitterkeit haben und die einfach nicht weggehen möchte, wo man selber weiß, eigentlich möchte ich das loshaben, diese Bitterkeit, aber ich kann es nicht. Bete du doch für mich. Bete, dass ich da wieder neu mit Liebe dem anderen begegnen kann. Und zum Abschluss möchte ich sagen, wenn vielleicht hier irgendjemand ist, der mit Jesus noch nie wirklich ganze Sache gemacht hat, der das jetzt alles gehört hat und über Pfeile und über Verletzungen und vielleicht auch das ein oder andere einen angesprochen hat, aber vielleicht ganz genau weiß, ja, so richtig wurde mir noch nie vergeben. So richtig habe ich meine Schuld noch nie am Kreuz abgelegt. Da möchte ich einfach auch ermutigen, das heute zu tun, Jesus, einfach zu Jesus Ja zu sagen, ihn aufzunehmen ins Leben. Vielleicht auf Daniel, auf einen Gemeindeleiter hier zuzukommen oder auf mich und einfach ganze Sachen mit Jesus zu machen und zu sagen, ja, ich möchte ein Leben mit Jesus leben. Es lohnt sich. Und ich möchte jetzt zum Abschluss beten für uns, einfach, dass Jesus uns helfen kann bei unserem Alltag und alles, was uns sonst beschäftigt. Lasst uns beten. Ja, Jesus, wir sind in diese Welt gestellt und ich danke, dass du aber, obwohl wir ja immer wieder auch angefeindet werden, obwohl diese Welt auch nicht einfach ist, Herr, du wirklich an unserer Seite stehst, dass du größer bist als diese ganzen Pfeile, die auf uns einprasseln. Und ich danke dir, dass du auch für unsere Pfeile gestorben bist, wo wir andere Menschen verletzt haben. Wie oft haben wir schon Menschen ja wirklich ins Herz gestochen, wirklich Schaden hinterlassen. Vergib uns das, Jesus. Und ich bete, dass du ja uns neue Frieden gibst, Herr, auch mit diesen Unvergebenheiten, die vielleicht der ein oder andere einfach noch mit sich rumträgt. Vielleicht erst Wunden, die erst seit kurzem sind oder vielleicht auch Wunden, die schon Jahre vielleicht zurückliegen, aber noch nie wirklich ausgeheilt wurden. Herr, hilf uns da Mut zu haben, zu dir zu kommen, wirklich diese Verletzungen bei dir abzuladen, ehrlich zu sein mit dir im Gebet und ich danke, dass du uns dabei helfen kannst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Ich danke dir, dass dir es egal war, was die Menschen über dich dachten. Dass dir es egal war, dass die Hohepriester, die Gelehrten damals, die Soldaten dich ans Kreuz geschlagen haben. Dass sie dich angefeindet haben, dich bespuckt haben, dir so viel Schlimmes angetan haben, sondern du hast uns gesehen, du hast die Menschen gesehen, die wir Vergebung brauchen, Herr. Und ich danke dir, dass du für uns gestorben bist, dass du uns damit diesen Frieden gegeben hast. Hilf uns, diesen Frieden zu bewahren. Hilf uns, dieses Herz zu bewahren und wirklich mit dir zu leben, Jesus. Ich danke dir, dass du für uns alles vollbracht hast am Kreuz. Vielen Dank, Jesus. Amen.